Also wir wollen so ein bisschen die leicht Verrückten haben, ne, die sagen, ich will jetzt hier die Welt verbessern mit dem, was ich mache. Und ich kann, also ich träume davon. Ne, und ich habe die Bücher davon auf dem Klo liegen und ne, ich will es einfach machen.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers.
Ich habe ein Geschenk für euch. Eine ganz besondere Geschichte. Es gibt diese Storys, die inspirieren, die begeistern und die man fast nicht glauben kann. Jetzt kommt so eine. Hättet ihr für möglich gehalten, dass ein Startup-Gründer, der im Bereich Open Innovation ein Unternehmen zu Erfolg geführt hat, gefragt wird, ob er eine neu zu schaffende Behörde für Innovationen leiten möchte? Dass er das Angebot annimmt und seine Behörde schon nach 3 Jahren richtig Fahrt aufnimmt? Und dass das Ziel dieser Behörde ist, verrückte Ideen mit hohem Nutzwert für die Menschheit real werden zu lassen und sie so weit auf den Weg zu bringen, dass daraus Unternehmen entstehen. Erstaunlich, oder? Und das mitten in Deutschland. Mitgebracht hat diese Geschichte Rafael Laguna de la Vera, der heute bei mir auf der Ideencouch sitzt. Er ist Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Warum allerdings bis zu dem fulminanten Auftakt der Agentur über 20 Jahre vergehen mussten und was Joachim Sauer, der Ehemann von Angela Merkel, damit zu tun hat, das erzählt Rafael gleich im Interview. Wir werden darin auch von spannenden Parallelen hören, denn so wie viele gute Erfindungen ihre Zeit brauchen, war auch bis zum Start der Bundesagentur Geduld gefragt. Ob ein 300 Meter hohes Windrad, dessen Erfinder mittlerweile über 90 Jahre alt ist, der aber den Glauben an seine Idee nie aufgegeben hat. Und jetzt wird sie realisiert. Ob neue Methoden, Krebs zu bekämpfen oder eben eine Innovationsbehörde. Der Weg ist oft mühsam, aber wenn erstmal alles steht, geht es auf einmal ganz schnell. Lass uns von diesen Geschichten lernen und gemeinsam weiter dafür arbeiten, dass gute Ideen wahr werden. Auch wenn es manchmal ein paar Jahre dauert. Die Power und das Durchhaltevermögen, die es dafür manchmal braucht, wünsche ich uns. Und viel Erfolg für 23. Wirtschaft kann und muss besser werden. Zusammen schaffen wir das. Wir von Everest, der Gründerplattform Labor X und der Firmenhilfe stehen an eurer Seite. Auch mit diesem Ideencouch-Podcast. Haltet uns die Treue, empfehlt uns weiter. Wir brauchen eure Bewertungen und Abos, damit noch mehr Menschen davon erfahren und daran bestärkt werden, sich selbstständig zu machen. Um die Wirtschaft und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und jetzt noch ein Geschenktipp in eigener Sache. Seit 20 Jahren unterstütze und berate ich Gründer und Gründerinnen, Unternehmer und Unternehmerinnen. Und in dieser Zeit haben wir viel voneinander und miteinander gelernt. Seit 22 Jahren bemühe ich mich auch selbst, ein guter Unternehmer und Chef zu sein. Und so langsam klappt es. Zusammen mit Susanne Schreck, die auch selbstständig ist, habe ich das Gelernte jetzt in ein Buch gepackt, das in der renommierten und von mir sehr geschätzten Für Dummies-Reihe erschienen ist, aus dem Wiley Verlag. Das Buch heißt Erfolgreich als Unternehmer für Dummies. Kostet 26 Euro und macht euch und euren Liebsten das Unternehmerleben leichter. Dafür haben wir es geschrieben. Ich würde mich freuen, wenn ihr es lest. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Dankeschön. Auf geht's. Rafael Laguna, herzlich willkommen auf der Ideencouch.
Ja, hallo Jan.
Toll, dass du die Zeit findest. Ich habe ein Buch gelesen neulich und fand es wirklich super. Das Buch heißt Sprunginnovationen, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bekommen. Das hast du zusammen mit Thomas Ramge, den kennen vielleicht viele als Brand 1 Redakteur, meine Lieblingszeitung, geschrieben. Super tolles Buch. Ist nicht so oft, dass ich irgendwie, ich bin eigentlich immer nur einmal im Jahr von dem Buch begeistert. Ist nicht so oft, aber das war, sieht auch schön aus, ne, ist grafisch toll gemacht, irgendwie außen schwarz, innen rot und so weiter. Aber da habt ihr irgendwie mich in diese Welt der Sprunginnovationen entführt. Und du bist Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint. Und vielleicht fangen wir mal damit an, dass du kurz sagst, was eine Sprunginnovation ist. Und dann gehen wir so ein bisschen in das Geschäftsmodell von Sprint. Und nachher frage ich dich dann nochmal, wie es dazu gekommen ist, dass du sowas initiiert hast, leitest oder wie auch immer.
Sehr gerne. im Buch beschreiben wir es ja. Ich glaube, wir haben schon eine besondere Definition, was eine Sprunginnovation ist. Aber erstmal für alle gilt eigentlich, dass die Welt danach nicht mehr so ist wie vorher. Wir alle merken das, dass da was passiert ist. Man sieht es häufig auf Fotos, man sieht es in unserem Verhalten. Man kann eine Welt klar ins Davor und Danach unterteilen. Jetzt das Besondere bei der Definition, die Thomas und ich im Buch verwenden, aber die wir auch bei der Sprint verwenden, ist, dass sie Gutes in die Welt bringen soll. Das heißt, sie soll das Leben von möglichst vielen Menschen besser machen. Also ein Nicht-Nullsummenspiel sein. Es gibt viele Sprunginnovationen, die das nicht leisten, die irgendwelche Plattformen etablieren, die dann
oder Schießpulver. Ne, da wäre man sich jetzt auch nicht ganz so sicher, ob die Gutes in die Welt gebracht hat. Aber es ist sicherlich auch eine Sprunginnovation. Die Welt war danach eine andere.
Ja, genau. Atombombe, ne, auch so ein Ding. Ne. Man kann natürlich aus Technologien vielleicht was Gutes dann ableiten, aber erstmal hat es die Kriterien nicht erfüllt. Aber ich finde auch sowas wie, ich will jetzt nicht ständig auf Über rumhacken, aber ich nehme es immer als Beispiel, weil es jeder kennt. Wenn man mit vielen Milliarden Venture Capital versucht, monopolistische Plattformen zu etablieren, mit Preisdumping und allen möglichen Methoden, um dann anschließend die Schraube beim Lieferanten und beim Kunden anzudrehen, das ist dann nach der Definition auch keine Sprunginnovation, weil es ein Negativsummenspiel ist. Nachher haben ein paar wenige mehr, aber ein paar viele oder ganz viele haben weniger. Das ist dann leider nicht gut.
Genau. Positivbeispiel wäre zum Beispiel ein Fahrrad, ne?
Ja. Einkorn bringen wir als Erste was Einkorn, dass irgendjemand einen Grashalm genommen hat und den Samen gefunden hat, in die Erde gesteckt hat, ne, und damit es uns Menschen ermöglicht hat, uns niederzulassen und uns zu vermehren und den ganzen letztlich darauf basierenden ganzen Wohlstand zu schaffen. Das Fahrrad ist eine noch tollere Sprunginnovation, weil es uns ermächtigt. Es verblödet uns nicht, sondern es macht uns zu unseren eigenen Piloten und erweitert unseren Radius erheblich und hat natürlich alle Features von Umweltfreundlichkeit und sonst was, die uns heute immer wichtiger werden. Tolle Erfindung. Aber auch der Computer. Ich meine, der Steve Jobs hat den Computer nicht umsonst mal das Fahrrad fürs Gehirn genannt. Also eine Erweiterung sozusagen unserer Hirnfähigkeiten mit all dem, was wir jetzt haben. Internet, Handy, aber auch ein mRNA, Impfstoff, alles Themen, die unser Leben insgesamt viel besser gemacht haben, die auch eine Plattformtechnologie sind, auf der noch vieles entstehen wird. Also ich spreche jetzt über mRNA. Was aus dem Internet alles wird, auch nicht alles gut. Ne? Aber irgendwie vorstellen, wie es vorher war, kann man sich eigentlich auch nicht mehr.
Ja, genau. Und vor allem beginnen wir die Reise, wie wir das Internet für coole Sachen nutzen. Ne? Meine Firma versucht jetzt, das Internet als Empowerment-Tool zu nutzen. Und wenn man den jungen Leuten heutzutage zusieht, wie sie irgendwas zustande bringen, dann ist es ja meistens, also am Wochenende hat mein Sohn 15 irgendwie, der wollte unbedingt Klavier lernen und dem war langweilig. Dann hat er sich bei meinen Eltern ans Klavier gesetzt und hat dann mit so einem YouTube-Video angefangen, Klavier zu lernen. Das sah so cool aus. Also die Reise hat erst begonnen, dass das Internet richtig irgendwie cool wird. Wir fragen ganz oft Startups oder auch andere, die irgendwie eine tolle Gründungsidee in die Welt setzen wollen oder schon gemacht haben, warum sollte es dein Unternehmen geben? Wieso sollte es existieren? Frage ich dich jetzt auch mal. Also Sprint, wieso muss es eine Bundesagentur für Sprunginnovation geben?
Ja, das kannst du ableiten aus der Entwicklung hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. Das gilt nicht nur für Deutschland. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, mussten wir ja erstmal wieder aufbauen, aber haben im Grunde genommen auf den Sprunginnovationen von vor 120 bis 150 Jahren unsere Industrie ausgebaut. Waren dort zwar sehr innovativ, aber eben inkrementell innovativ. Das heißt, wir haben das Zeug besser, besser, besser gemacht. Vor 150 Jahren ist Siemens, Bosch, BASF, Bayer, Mercedes, ne, also Daimler und all diese Firmen entstanden, die sind alle noch da und darum herum hat sich eine Industrie gebildet, die uns eigentlich sehr stark macht als Land. Das war nicht die falsche Strategie. Aber wenn man mal schaut, welche Sprunginnovationen nach dem Krieg stattgefunden haben, die sich auch hier bei uns wirtschaftlich entfaltet haben, von denen wir also volkswirtschaftlichen Nutzen ziehen, dann sind das nicht mehr so viele. Genau genommen, wenn man diese strenge Sprunginnovationsdefinition nimmt, die ich vorher genannt habe, war das letzte, aber auch erst kürzlich, nämlich BioNTech und CureVac, die diese mRNA-Technologie entwickelt haben und zu unser aller Nutzen eingesetzt haben und jetzt zu Pharmakonzernen werden, die noch viele andere Wirkstoffe in den Markt bringen werden. Aber davor, wenn wir was Tolles erfunden haben, dann haben wir es meistens zu einem Zeitpunkt, wo es dann zur Applikation kam, abgegeben. Verkauft aus dem Land. Also wenn du schaust, die Exits der Startups, ich habe mal beim Hightech-Gründerfonds nachgefragt, dem HTGF, 85% aller Exits über 25 Millionen Euro gehen ins außereuropäische Ausland. So, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert zum einen und zum anderen dass die großen Innovationen, dass die nächsten Einhörner sozusagen auch im Deep-Tech-Bereich entstehen und nicht nur in den mehr leichten Themen wie E-Commerce oder Ähnliches, die man mit relativ wenig Kosten aufbauen kann. Dafür braucht es staatliche Unterstützung. Wenn wir mal Elon Musk nehmen, seine SpaceX, würde ohne die großen Aufträge von der NASA und von dem Department of Defense und von anderen aus der amerikanischen Regierung einfach nicht existieren, weil da viele, viele 10 Milliarden in die Firma gepumpt worden sind in Form von Aufträgen für Produkte, die es noch gar nicht gibt. Das ist ein ganz tolles Innovationsförderungsinstrument. Ja. Aber auch die DARPA und die Bill Melinda Gates Foundation, all diese, die vor zwischen 2012 und 2016 hat die DARPA alleine 350 Millionen Dollar in die mRNA-Plattformtechnologien gesteckt, unter anderem auch in BioNTech und CureVac und noch 8 andere Firmen. Ohne die wäre die mRNA-Technologie niemals so weit gewesen, dass wir dann daraus hätten Nutzen ziehen können. Wir nennen das Tal des Todes von Deep Tech. Das gilt bei Wirkstoffen. Da musst du eine klinische Phase 1, 2, 3 machen. Die werden immer so Faktor 5 teurer. Also 1 machst du noch für 10, 20 Millionen. 2 brauchst du schon 50, 100 Millionen. Und Phase 3 brauchst du 3, 4, 500 Millionen. Das wird immer weniger gemacht, weil kaum einer bereit ist, dieses Risiko einzugehen. Und wenn du eben irgendwas zum Anfassen baust, also was mit Hardware, dann musst du ja den Prototypen bauen, dann musst du den Prototypen so bauen, dass er fertigbar ist, dann musst du die Fertigung bauen und dann kann ja erst dein Markteintritt erfolgen. Das finanziert kaum einer außerhalb der staatlichen Finanzierung und deswegen muss es sowas wie die Sprint geben.
Okay, ich glaube, unsere Ideencouch-Stammhörer, die kennen das auch. Wir haben ja immer mal wieder Innovationen, wo eine Produktionsanlage gebaut werden muss, um zu skalieren. Wir hatten jetzt zum Beispiel, waren das Ananas? Abfälle oder so, aus den Fasern Papier machen kann. Momentan werden die mit Chemie vernichtet, die Abfälle. Ne? Das Problem ist, du musst jetzt erstmal so viel in den Pölper kriegen, um so viel Fasern zu machen, dass irgendwie ein Papierhersteller seine Maschine mal für eine Minute umstellt. Dafür brauchst du irgendwie wirklich viel. Ja, und damit bist du das, was die BWLer auch kennen, bei einer Sprunginvestition. Ich bin mal gespannt, ob ich das häufiger verwechseln werde heute. Sprunginvestitionen sind in der BWL, dass wenn du irgendwie nicht Schrittchen für Schrittchen, sondern du musst auf einmal eine fette, dicke Produktionsanlage dahinstellen. Und in diesem Fall, bevor du weißt, ob nachher das Produkt irgendwie auch wirklich dann fähig ist. Also das haben wir hier im Ideencouch häufiger. Ich glaube, deswegen reicht das irgendwie auch an der Stelle, das zu erklären? Vielleicht gehen wir dann mal in euer Geschäftsmodell. Wer sind denn eigentlich jetzt eure Kunden?
Ja, Sprunginnovatoren, gell? Das ist ganz einfach. Also ich formuliere es mal so, wir mögen sogenannte IP-Heavy-Projekte. Das heißt, dass dort viel, viel Wissen reingebaut worden ist. Das sind häufig, aber keineswegs immer Themen, die in irgendwelchen wissenschaftlichen Instituten, also Unis und außeruniversitären Instituten entstanden sind. Manchmal sind die Leute noch dort, manchmal auch nicht. Haben die sich schon rausgegründet sozusagen. Es sind Themen, die eben genau dieses Valley of Death von Deep Tech haben, die diese Sprunginvestitionen vor sich haben, um jetzt zu kommerzialisieren, die auch das Intellectual Property übertragen müssen in ihre Firmen. Da bedarf es einiger Hilfe auch jenseits des Geldes, die vielleicht auch ihr Team noch komplettieren müssen, die aber bereits einen Demonstrator gebaut haben oder die Physik, Chemie, Medizin oder sowas einigermaßen gut Grundlagen erforscht haben, sodass man sagen kann, spricht jetzt erstmal physikalisch prinzipiell nichts dagegen, aber es ist noch ein großes Risiko, es zu machen. Und solche eben, die keine Finanzierung von woanders bekommen. Ne? Wir als Staat wollen ja nur dann eingreifen, wenn der Markt versagt. Das heißt, wenn kein VC oder sonst wer bereit ist, in dieser frühen Phase zu investieren. Dann wollen wir, ja, und natürlich muss es Sprunginnovationspotenzial haben, genau, nach den Kriterien, die ich eben formuliert habe. Dann wollen wir eben helfen, die Inkubierung zu machen, den Aufbau zu machen und können dann auch viele 10 Millionen Euro über ein paar Jahre in das Projekt stecken, bis das Ganze dann so nah am Markt ist, dass eine privatwirtschaftliche Finanzierung, die dann meistens schon parallel mit unserer Arbeit im schrägen Schnitt erfolgt, musst du ja mit anfangen, Geschäftsmodellentwicklung, Go-to-Market und Product-Market-Fit und was weiß ich nicht alles. Das sind alles Dinge, die eher privatwirtschaftlich finanzierbar sind. Aber wir sorgen dafür, dass eben dann so eine Produktionsanlage da steht, zumindest mal ein Demonstrator, der zeigt, dass die Technologie funktioniert. Ein Demonstrator kann auch mal 300 Millionen kosten, wenn wir über laserbasierte Trägheitsfusion reden zum Beispiel. Da ist so eine Pulping-Maschine noch ein bisschen billiger. Aber auch sowas wird dann noch durch uns gemacht, sodass der kommerzielle Teil sichtbar wird, dass private Investoren einklinken können. Und dann wollen wir uns auch langsam wieder daraus verabschieden und dem Markt das Produkt entwickeln lassen, sofern es ein Produkt ist, was vermarktungsfähig ist. Wir machen auch andere Themen im Umweltbereich, zum Beispiel Reinigung von Mikroplastik aus dem Wasser. Da ist es vielleicht besser, einen Rollout so zu machen, dass wir die Technologie frei zur Verfügung stellen, dass in der Welt diese Maschinen schnell nachgebaut werden, damit sie schnell ins Wasser gehen, um eben das Problem zu lösen. Auch das ist ja ein staatlicher Auftrag, den wir erfüllen können. Also es muss nicht immer am Ende eine fette Firma dabei rauskommen. Es kann auch eine fette Technologie dabei rauskommen, die sich dann weltweit verbreitet.
Ja, genau. Okay, und also das sind jetzt quasi die Nutzer, ne? Sind die Sprunginnovatoren. Ist der Kunde nicht streng genommen der Staat, der versucht, unsere Gesellschaft voranzubringen, die Wirtschaft voranzubringen? Zumindest hast du ja derjenige, der euch bezahlt, ist nicht derjenige, der euch nutzt.
Naja, also sicherlich, wir sind zwar unpolitisch und es ist auch nicht so, dass die Politik uns die Themen vorgibt, an denen wir arbeiten sollen, sondern wir sollen eben Sprunginnovationen in die Welt bringen, damit wir volkswirtschaftlichen Nutzen stiften. Also ist der Kunde eigentlich jeder Bürger und jede Bürgerin in der Republik und vielleicht auch in der Welt, wenn wir Technologien freigeben. Der Staat ist der Verteiler des Geldes des Kunden. Also wir haben einen etwas indirekten Weg. Der Kunde kauft nicht direkt bei uns, sondern er gibt sein Geld beim Staat ab und der Staat gibt uns einen kleinen Schnipsel, ne? Und wir versuchen etwas zu bauen, was dann wieder beim Bürger oder der Bürgerin landet.
Ja, finde ich gut geframed. Ich kenne das ja auch ein bisschen, ne? Also in Hamburg betreiben wir seit 20 Jahren die Firmenhilfe, das ist ein Krisentelefon. Da bezahlt der Staat uns dafür, in diesem Fall der Hansestadt Hamburg, dass wir täglich jemanden ans Telefon setzen, wo Klein- und Kleinstunternehmen anrufen können und wir ihnen helfen, sie durch die Krise zu coachen oder ihnen sagen, so hey, die Krise ist so heftig, lass mal lieber über Insolvenzverfahren nachdenken. Also ganz oft haben wir, dass unser Nutzer nicht derjenige ist, der uns bezahlt, was gewisse Schwierigkeiten macht, ne? Weil User-Centricity in aller Munde, ne? Aber was ist denn jetzt User-Centricity? Das, was der Behörde gefällt oder das, was dem Endkunden gefällt? Und das kann ich mir vorstellen, da habt ihr auch Themen mit, aber gucken wir mal, ob wir da noch hinkommen. Erstmal würde ich nochmal fragen, wie viele solche Ideen landen denn im Jahr bei euch? Ihr seid jetzt 2-3 Jahre alt, ne?
Ja, genau. Also wir haben uns vor 3 Jahren gegründet, vor ziemlich genau 3 Jahren. Dann haben wir allerdings erstmal 1,5 Jahre gebraucht, die Struktur aufzubauen. Da war ja noch ein bisschen Corona und so. Aber es ist auch nicht so einfach, eine Bundesagentur mal eben zu bauen. Das macht so eine Regierung auch nicht jeden Tag und solche Ministerien. Überhaupt, dass der Geldfluss funktioniert, dass wir Instrumente haben, mit denen wir das Geld dann letztlich zu den Innovatoren und Innovatoren bringen können. Wir haben 2 Instrumente entwickelt, also eigentlich haben wir 3 entwickelt, aber 2 sind hier wichtig. Das eine sind die sogenannten Challenges. Da geben wir die Themen top-down vor. Wir stellen die großen Fragen der Zeit. Wir möchten einen Breitband antiviralen Wirkstoff haben, so eine Art Penicillin gegen Viren, damit wir bei der nächsten Pandemie eine Pille einwerfen und dann ist Ruhe, wenn wir eine Infektion haben. Das haben wir dann auch noch für CO2 aus der Luft holen und daraus wertvolle Produkte machen, Carbon Capture.
Also eigentlich ein Wettbewerb, ne?
Genau, ein Call, ne? Also wir rufen also
in Brüssel heißt das Call for Proposal, ne? Also wir haben ein Ziel, von mir aus, wir wollen Frauen fördern und ihr bringt Methoden, Projekte ein, wie kann man Frauen fördern, ne? Also das ist jetzt, so sehen die Calls in Brüssel dann häufiger aus oder sahen sie vor 10 Jahren aus. Euer Call ist dann irgendwie, sag mal, was da so draufsteht. Also da, gib uns mal ein Beispiel, was eine Challenge ist. Wie lautet das Ziel einer Challenge?
Genau, das Ziel der Challenge lautet, wir möchten einen antiviralen Breitbandwirkstoff sehen in 3 Jahren, den wir in die klinische Phase bringen können. Dieser soll sich auch mit Mutationen der Viren beschäftigen können und gegen möglichst viele Viren auf einmal nutzen. Wir möchten einen Technologieansatz, also hier in dem Falle einen biotechnischen oder medizinischen Technologieansatz sehen. Aber wie genau ihr das macht, ist uns egal. Ihr müsst nur dieses Ziel erreichen. Dieser Call geht raus, dann haben die Teams 2 Monate in der Regel Zeit einzureichen. Übrigens, in den letzten 24 Stunden kommen 95% der Einreichungen, also nichts für schwache Nerven, wenn man so ein Ding macht, ne? In dem Falle haben wir 47 Einreichungen bekommen. Dann wird das von unseren AnalystInnen und Inno-Managern, das sind so die Leute, die die inhaltliche Arbeit der Sprint machen, vorsortiert und dann der Jury vorgelegt. Wir haben dann 20 Teams zum Pitchen eingeladen. Daraus hat die Jury 9 Teams ausgewählt, die dann fürs erste Jahr Geld bekommen, in dem Fall 700.000 Euro. Von uns begleitet und gecoacht werden, weil wir schon von Anfang an sicherstellen wollen, dass sie in ihrer Entwicklung an die Zulassung auch denken, dass wir die möglichst schnell erreichen, weil erst dann kann das seinen Nutzen stiften. Deswegen sind wir mit manchen Teams schon zum Paul-Ehrlich-Institut. Wir haben ein Beratungsunternehmen geheuert, was darauf spezialisiert ist, und haben die Teams gecoacht. Wir bringen die in sogenannten Challenge Days zusammen mit ganz tollen Persönlichkeiten, dem Eike Latz, den größten Immunologen, den wir in Europa haben, mit dem Ingmar Hör, den Gründer von CureVac. So, mit denen vermischen wir die und sagen so, jetzt lernt voneinander, lernt von diesen Leuten. Und nach einem Jahr, das ist jetzt vor einem Monat ungefähr gewesen, kommen die wieder und zeigen ihre Ergebnisse, weil hier wird jetzt von der Jury entschieden, wer weitermachen darf. Von den 9 Teams sind dann 6 ausgewählt worden. 2 Teams haben fusioniert, was wir auch toll finden, wenn die das machen. 2 Teams sind ausgeschieden, obwohl die auch ganz hervorragend waren. Aber so ist nun mal die Regel bei einem Wettbewerb. Und jetzt haben die fürs zweite Jahr bis zu 1,5 Millionen zur Verfügung, also mehr als das Doppelte als vorher, um ins zweite Jahr zu gehen. Und das machen wir dann nochmal. Und das Ziel ist, dass wir dann im dritten Jahr sehen, dass wir in die vorklinische Phase gehen können mit den Wirkstoffen. Das ist so das Top-Down-Format. Das ist das zweite Werkzeug, ist Bottom-Up. Hier sagen wir, whenever, ne, reicht uns eure Projekte ein, die diesen Aspekt Grundlagenforschung ist erledigt. Wir haben vielleicht auch schon einen Demonstrator gebaut. Es ist eine Sprunginnovation, wenn es klappen sollte. Es ist anders nicht finanzierbar. Wir haben es versucht oder vielleicht haben wir es auch nicht versucht. Dann gucken wir mal, ob da was ist. Das kann jederzeit über unsere Webseite einreichen, sprint.org, also Sprung Innovation Deutschland heißt Sprint, also sprindora.org.
Genau, das ist eine echte Challenge für mich als halben Legastheniker. Sprint dann irgendwie, ich habe jetzt endlich gelernt nach 40 Jahren, dass man es mit T schreibt, und jetzt soll ich es mit D schreiben.
Ja, du musst einfach dich als Franke anstellen, das ist eh alles das Gleiche.
Ah, okay. T und D.
Ja, tut mir leid, aber es soll ja was bedeuten, und vor allen Dingen haben wir die Domain auch noch gekriegt. Da gibt es ein Knöpfchen, das heißt Projekt einreichen. Dann gibt es so einen kleinen Fragenkatalog, 13 Fragen. Das ist der sogenannte Heilmeier-Katechismus, das haben wir von einem ehemaligen DAPA-Direktor übernommen. Um ein bisschen so Bewusstseinsmachung, ist das wirklich eine Sprunginnovation, die du da hast, ne, die bei uns reinpasst. Das muss man ausfüllen, aber es ist kein Formular, das ist freier Text. Und dann soll einfach das Material, was man zum Projekt hat, dran pappen und uns schicken. Das geht dann, das legen wir gegen den Kriterienkatalog, den wir entwickelt haben. Da schauen wir auf so Sachen wie, ist es eine Plattformtechnologie? Sind die InnovatorInnen Leute, die für ihre Sache brennen, die das Thema in die Welt bringen wollen, die ja an nichts anderes denken können? Wir nennen die liebevoll Hypos. Im Buch berichten Thomas und ich ja auch über ein paar Beispiele. Ne, jeder VC wird sagen, das Team ist wichtig. Genau, bei uns ist es noch wichtiger. Also wir wollen so ein bisschen die leicht Verrückten haben, ne, die sagen, ich will jetzt hier die Welt verbessern mit dem, was ich mache, und ich träume davon, ne, und ich habe die Bücher davon auf dem Klo liegen und ich will es einfach machen. Da achten wir sehr stark drauf. Zahlt das auf die SDGs ein, die Sustainable Development Goals? Ne? Erfüllt es unsere Kriterien, die größtmögliche Glück für die größtmögliche Anzahl von Leuten zu produzieren? Ne? So, das ist Bentham-Philosophie, Utilitarismus. Das passt hier auf uns ziemlich gut drauf. Und die Analysten bearbeiten das vor, dann schaut ein Inno-Manager und ich drauf. Das ist das erste Gate. Ne? Da fliegen einige Projekte raus, die Kriterien nicht erfüllen oder die nicht in unser Finanzierungskonzept passen. Die wird dann häufig aber weiter unterstützen, die richtige Form zu finden. Weswegen wir die auch häufig zur Gründerplattform von dir schicken, die wir sehr, sehr hervorragend finden. Weil dort kann dann ein Gründer, der zwar keine Sprunginnovation, aber eine inkrementelle hat, so das Werkzeug sich zusammensuchen, was sie oder er braucht. So, wenn das aber geklappt hat, geht's in ein Board, wo alle Innovation Manager sitzen. Wir sind derzeit 9 Stück und alle Analysten und Project Manager nochmal so 10 ungefähr. Und die beiden Geschäftsführer, die Berit Dannenberg, unsere kaufmännische Geschäftsführerin, und ich. Und dann wird das vorgestellt, das Projekt. Und wird entschieden, wie wir denn weitermachen. Machen wir ein Gutachten oder machen wir einen Validierungsauftrag oder machen wir beides. Validierungsauftrag heißt, wir gehen zurück zum Team und sagen, passt mal auf, wir haben noch ein paar Fragen. Na, und übrigens, hier solltet ihr nochmal mit dem reden und euch nochmal das Projekt da angucken und beantwortet uns die Fragen, dafür kriegt ihr auch Geld. Und das Geld kann dann schon im Bereich 50.000 bis 200.000 Euro sein. Das ist also auch nicht wenig Geld, ne, um einfach eine Validierung des eigenen Projekts zu machen. Das dauert dann so lange, wie es dauert, ne, also so lange, wie das einreichende Team braucht, um das zu erfüllen. Wir kriegen zurück im Grunde ein Exposé mit unseren Fragen beantwortet. Damit gehen wir wieder ins Board Und wenn wir das gut finden, dann beschließen wir eine Großfinanzierung, die da heißt, dass man irgendwas zwischen 2 und 15 Millionen pro Jahr für ein paar Jahre von der Sprint bekommt. Also richtig viel Holz, um das Ganze zu machen.
Wie viele solche Validierungen habt ihr herausgegeben die letzten 2-3 Jahre?
Also interessante Zahlen. Wir haben Stand heute in den, ich sag mal, 2 Jahren, wo wir wirklich aktiv sind, 1000 Projekteinreichungen bekommen. Im ersten Jahr waren davon 3% so gut, dass die Validierungen bekommen haben. Die Anzahl der Einreichungen hat ein klein wenig abgenommen dieses Jahr. Dafür sind jetzt 8% der Einreichungen so gut, dass sie Validierungen bekommen. Das waren dann in diesem Jahr circa 40.
Und habt ihr euren Fragebogen verbessert oder ist Word of Mouth irgendwie? Ja, also wahrscheinlich sind so Podcasts wie der jetzige helfen ein bisschen, dass die Erwartungshaltung, was wird da gesucht, dass die optimiert wird und nicht so viele sich falsch bei euch reinwerfen. Ne? Nicht jede Innovation ist eine Sprunginnovation und nicht jede Idee ist eine Innovation. Das müssen halt viele auf der Gründerplattform erstmal lernen. Wir haben immer das Thema, wenn wir dann da, wir haben ja auch so einen Fördermittelfinder und da gibt es dann Innovationsförderungen und in Deutschland, das weißt du ja zu Genüge, ist die förderwürdige Innovation dann irgendwie sehr unterschiedlich definiert in jedem Bundesland. Sehr oft historisch-technische Innovationen, langsam weicht es ein bisschen auf. Oh Gott, und das versuchen wir dann irgendwie über so einen Fragebogen zu erklären. Von daher kann ich mir ungefähr vorstellen, was es bedeutet, irgendwie eine Sprunginnovation irgendwie zu evaluieren.
Das ist so, genau. Ich meine, ich sage den Teams immer, wenn ihr euch unsicher seid, reicht es trotzdem ein. Also wir schauen ja drauf. Wir schauen uns auch jedes Projekt an. Ich sehe jedes einzelne Projekt. Ja klar, also es hat sicherlich damit zu tun, dass man besser versteht, was wir nun eigentlich tun. Und es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es irgendwie so einen Pool von Leuten gibt, die jenseits der Physik oder der Medizin glauben, Sprunginnovationen zu haben, aber nirgendwo dafür Unterstützung finden, meistens auch aus guten Gründen. Und die sind irgendwann weg. Ne? So, da bist du irgendwann mit durch. Das hat man am Anfang viel mehr als jetzt. Aber nee, vielleicht auch, weil wir die Leute anregen, ne, dazu, weil wir jetzt immer sichtbarer werden, doch mal das, was ihnen schon lange im Kopf rumschwirrt und wo sie ihre Freizeit mit verbracht haben, die 20 Jahre, doch vielleicht mal in eine Form zu bringen, dass es einreichbar wird bei einer Sprint, um diese Idee und diesen Prototypen und was immer da gebaut worden ist, dann wirklich in die Welt zu bringen und zu skalieren. Weil vorher gab es dafür praktisch kein Instrument hier im Land. Ne? Das ist bisher nicht finanzierbar gewesen. Von diesen ganzen validierten Projekten haben wir 6 in die Großfinanzierung gebracht. Wir haben gerade 3 weitere beschlossen und haben nochmal wieder so 4 in der Pipeline für nächstes Jahr. Also ich schätze mal, Ende nächsten Jahres sind wir sicherlich bei 10 oder 11, die wir dann so groß finanzieren. Aber mit genügend sozusagen in der Pipeline, um zu sagen, okay, da können wir noch viel mehr machen. Vor allen Dingen, weil wir die Sprint selber auch weiterentwickeln und noch bessere Instrumente bauen, womit wir dann auch mehr Projekte erreichen können.
Eine Geschichte, die ich mal gelesen habe, bevor es euch gab, und zwar in der Brand 1. Da gab es, also so, ich erinnere es nur noch nebelhaft, du weißt es gleich viel besser, aber ein sehr älterer Herr, der seit vielen Jahrzehnten an so einer Idee bastelt, eine Windkraftanlage möglichst weit hoch in den Himmel zu kriegen, weil da der Wind regelmäßig ist und irgendwie Jahrzehnte interessiert belächelt wurde, sage ich das mal. Ja, und jetzt las ich irgendwie in einem der Interviews mit dir, dass der tatsächlich bei euch drin ist.
So ist es. Also die Geschichte ist wirklich gut. Du redest vom Horst Bendix, der ist mittlerweile 92 Jahre alt.
Der hat habe ich mal nicht übertrieben mit älterer Herr, ja.
Nee, das ist fast schon untertrieben. Der hat in der DDR die großen Schaufelradbagger für die offenen Tagebauten gebaut. Also der weiß, wie man große Stahlkonstruktionen baut, die auch agil sind, die sich also auch bewegen können. Ist dann 1990, da war er 60, natürlich in den Ruhestand geschickt worden zur Wiedervereinigung. Und die ganze Restrukturierung der Firma und was da immer passiert ist in der DDR. Wir haben ja viel von der lokalen Industrie leider kaputt gemacht. Und hat dann angefangen, wahrscheinlich um sein Karma aufzubessern, nachdem er so viel Kohle aus der Erde gebuddelt hat, sich über Windräder Gedanken zu machen. Und hat natürlich die einfache Idee gehabt, je höher wir die bauen, desto mehr Wind haben wir da und desto kontinuierlicher bläst der Wind und desto mehr Wind können wir ernten. Problem ist, mit der jetzigen Konstruktion können wir die nicht so hoch bauen. Das wird einfach zu teuer. Ja, das ist ja wie so ein Ding auf dem Zahnstocher, ne? Aber ihr wisst, da oben die Propelloren, die haben ja gerne 150 Meter Durchmesser und sind ja auch schwer und so weiter. Und
der Generator, ja, die fangen dann sogar ein bisschen an zu vibrieren bei Wind, ne? Und das dann über 150 Meter exponentiell irgendwie Vibes irgendwie, ja.
Das, ja, der Physiker kommt ins Schwitzen, genau, das ist übel. Und der hat im Grunde eine einfache als auch geniale Konstruktion gewählt. Die Dinger werden am Ende so aussehen wie Strommasten. Die also wesentlich leichter gebaut mit wesentlich weniger Stahl. Wir haben da mehrere Iterationsstufen, wie wir die bauen. Wir bauen erstmal einen ganz normalen Generator und Propeller hoch. Am Ende wollen wir versuchen, die Energie nach unten zu führen und wesentlich größere Generatoren in den Fuß zu setzen und den ganzen Turm oder einen Teil des Turms zu drehen, damit das Windrad sich in den Wind drehen kann. Aber wir bauen jetzt bis Ende 2024 zwei solcher Prototypen in zwei unterschiedlichen Konstruktionen. Die Nabenhöhe wird um die 300 Meter sein. Das ist die Spitze des Eiffelturms. Das ist höher als der Alex in Berlin. Und dann kommt ja noch der Propeller mit einem Radius von circa 70 Metern. Das heißt, insgesamt kratzen wir an die 400 Meter, wenn das Ding da steht. Das ist schon imposant. Aber es ist eben so, dass wir davon ausgehen, dass wir damit mehr als das Dreifache an Energie übers Jahr produzieren können, als mit den kleineren Dingern.
Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, wie dann wenn so eine Innovation bei euch eintrifft, was dann der Prozess ist, das rauszufinden und so. Aber vielleicht können wir es an der Stelle mal nochmal exemplarisch machen, weil also Horst Bendix seit Jahrzehnten an so einer Idee unterwegs, jetzt gibt's Sprint und bei euch landet diese Idee. Und man denkt so, älterer Herr, ne? Also gelinde gesagt, macht das ja seit Jahrzehnten, keiner ist draufgesprungen. Also das Gefühl erstmal so, kann nix sein, ist verrückt. So, ne? Solche Menschen, in meinem Leben habe ich auch schon ganz viele damit begegnet und ganz, ganz tolle Erfinder, die irgendwie wirklich lost in space waren, weil einfach dafür keiner mehr zuständig ist. Ja, das ist ja so schräg. Wer ist denn da jetzt zuständig für? Der kommt jetzt zu euch. Also was für Kernfähigkeiten muss deine Organisation, die du aufgebaut hast, 30, 40 Leute oder so, ne? Was müssen die haben, um jetzt rauszufinden, ist das Spinnert oder ist das machbar?
Also erstmal müssen sie mächtig Ahnung haben von den Fachgebieten, aber eben noch nicht zu tief in den Pfadabhängigkeiten drin hängen. Eine Innovation ist wahrscheinlich keine, wenn sie nicht ein bisschen verrückt ist, hat Einstein mal sinngemäß gesagt. Und genau das ist es. Ne? Also wenn es nicht den Physiker, Chemiker, Biologen in dir so ein bisschen kratzt und sagt, eieiei, ne? Dann ist es wahrscheinlich zumindest keine Sprunginnovation. Ne? Es muss ja einen ordentlichen Sprung machen, damit es eine wird. Und muss deswegen auch ein paar grundlegende Dinge mal in Frage stellen, solange es nicht grundlegende Dinge sind, von denen wir wissen, dass sie wahrscheinlich stimmen, so thermodynamische Gesetze oder sowas. Ne?
Wahrscheinlich,
Ja, wahrscheinlich. Also es gab mal, also einer, den wir bei der Sprint im Podcast hatten, der Stefan Hell, der uns als Experte auch hilft und der mittlerweile ein guter Freund des Hauses geworden ist, der hat als junger Mann in Frage gestellt, dass die Auflösung von optischen Mikroskopen an der AB-Grenze, das ist so bei 200 Nanometer ungefähr die Hälfte des Wellenlänge, der Hälfte der Wellenlänge des sichtbaren Lichts, dass wir nicht weiter auflösen können. Das war alles bewiesen, Bücher vollgeschrieben, warum das nicht geht. Und er hat gesagt, ich glaube, wir bauen die Optiken falsch und deswegen holen wir uns die Fehler rein. So, der ist jetzt bei 1 Nanometer Auflösung. Ne? 30 Jahre später hat einen Nobelpreis gekriegt dafür und weiß der Teufel was.
Ne? Das eben auch gar nicht ironisch. Ne? Das ist ja eigentlich das Tolle in der Wissenschaft, dass man immer mal wieder denkt, jetzt ist das Ende der Geschichte. Ne? Es ist quasi, jetzt wissen wir es wirklich und dann 20 Jahre später lachen wir uns kaputt. So, ne? Wer weiß, wo wir noch irgendwann mal enden. Also ich sage immer so, der westliche Medizinansatz und der chinesische Medizinansatz und jetzt noch von mir aus der indianische oder so. Ich denke mal, so in 200, 300 Jahren werden wir sagen, ja klar, die hatten alle recht und da ist das Schnittmuster. Also wieso war denen das nicht so klar? So, aber momentan sind das irgendwie Welten, die kaum zusammengehen.
Richtig. Und zum Beispiel haben wir ein Projekt in der Validierung, wo wir auf die Wirksamkeit von Psilocybin, das ist der Wirkstoff in psychedelischen Pilzen, zur Behandlung von Depressionen gehen. Das ist eine klinische Vorstudie, die wir da machen. Und das sieht verdammt gut aus. Wir haben 60 Jahre lang nicht auf die Technologie geguckt, weil wir es einfach verboten haben.
Ja.
Psychedelische Wirkstoffe, ganz gefährlich. Und jetzt poppen die aus allen Ritzen und zeigen ihre medizinische Anwendbarkeit. Na, da hatten wir uns ein Denkverbot erteilt.
Ja.
Und haben einfach gesagt, da gucken wir nicht mehr hin. Also du kannst schon sehen, Depressionen, es ist ja eine Volkskrankheit, hat enorm zugenommen. Absolut. Jetzt zu Corona-Zeiten und so weiter. Du musst nur einmal einnehmen, ne, 25 Milligramm oder sowas. Und hast eine Heilungsquote von, ich weiß nicht, irgendwo um die 80-85%. Also du musst gar nicht dauernd Pillen einwerfen, du bist fertig damit.
Toll, so, tolles Beispiel.
Auch übrigens ein Beispiel dafür, warum manches dann eben kommerziell nicht betrieben wird, weil das ist kein Riesenbusiness, wenn du nur eine Pille verkaufen kannst. Also Pharma hat ja am liebsten chronische oder immer wiederkehrende Krankheiten, wo du immer wieder. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich verkaufe jetzt eine Pille und die Herstellung, die kostet nichts, also gar nichts. Und da es ein Naturwirkstoff ist, kannst du es auch nicht patentieren. Also das Ding kommt nie auf den Markt, wenn ich so eine Agentur wie Sprint dann sagt, okay, aber es ist größtmögliches Glück für die größtmögliche Anzahl von Leuten.
Da habt ihr denn ja so richtige ernsthafte Feinde an der Stelle, ne?
Nee, wir machen den ja, also klar, jetzt die Psychopharmaka, die vielleicht nicht so wirksam sind, die wird man dann weniger verkaufen. Aber ehrlich gesagt, die Pharmaindustrie ist eher unser Freund, weil wir natürlich auch, wir haben einen Alzheimer-Wirkstoff in der Mache, ne? Wir haben das bei mRNA gesehen, es braucht Big Pharma, um solche Sachen dann global schnell in die Welt zu bringen. Das ist ja nicht immer so. Und die selber sind froh, wenn woanders solche Sachen entwickelt werden, die dann kommerzialisieren können. Das ist auch okay. Also in dem Falle nicht, also weil ist kein großer Markt, aber viele andere Fälle sind schon so. Ne?
Okay, also dann haben wir so ein bisschen das Gefühl dafür, was für Kernfähigkeiten ihr braucht. Ich glaube, den Produktionsprozess, also wie entsteht die Förderung, hast du ein bisschen erzählt. Ne? Ich glaube, wir haben auch ganz gut verstanden, vielleicht hake ich da nochmal ein mit den Challenges. Also wahnsinnig viele Gründerinnen, denen ich begegne, haben wirklich eine extrem unrealistische Vorstellung über den demokratischen Prozess, nennen wir es mal. Ja? Also ganz oft kontaktieren mich Menschen, die sagen, ich habe den Minister getroffen und er findet meine Sache super, aber das Ministerium hat sich immer noch nicht zurückgemeldet. Ne? Mhm. Also als wenn wir den König von Deutschland oder die Königin von Deutschland hätten. So, und also es gibt da ja ein unglaublich zähen Apparat, der alles sehr, sehr gute Gründe, ne, Wettbewerbsneutralität, wir wollen natürlich keine Korruption, ja, also wo kämen wir denn da hin, wenn man den Minister trifft und sagt, ich habe eine coole Idee, und der sagt, also ich bin so überzeugt, also eine Million rüberrufen, Frau Möller, eine Million für den Herrn hier vor mir. Ne, so, also ganz schwierig, und ich glaube, diese Challenges ist ja eine Methode, also eigentlich ein Wettbewerb, deswegen schießen ja auch so wahnsinnig viele Wettbewerbe in Deutschland, Gründungswettbewerbe und sonst was aus dem Boden, weil das eine marktkonforme, marktneutrale, akzeptiere Variante ist, Geld zu Empfängern, auf die man Hoffnung setzt, zu geben.
Ganz genau. Das ist einfach, das nennt sich Beihilferecht, in das man da stößt, wenn der Herr Minister den Scheck schreiben würde. Ne? Das darfst du gar nicht, schon nach EU-Recht, mal ganz davon abgesehen, dass es so auch beim besten Willen nicht geht. Ne? Also lieber nicht gleich zum Minister rennen, sondern erstmal schauen, welche Förderprogramme das gibt. Und eben auf sowas, auf Gründer, wie Gründerplattform gucken, welche Förderprogramme es gibt. Minister setzt nicht mal so eben ein Förderprogramm auf, das dauert 2 Jahre. Mhm. So, und die Förderprogramme müssen genau das leisten, was die Challenge auch leistet, nämlich wir müssen jedem die Möglichkeit des Mitmachens geben. Und bei unseren Challenges ist das sogar jeder in Europa und manchmal auch jeder auf der Welt, je nachdem, welches Thema wir da haben. Deswegen auch dieser Call über 2 Monate, dass jeder Zeit hat, das gehört zu haben und sein Ding zu entwickeln und einzureichen. Deswegen kommen die auch immer in den letzten 24 Stunden, weil jeder nutzt die Zeit natürlich. So, und dann passiert natürlich ein Prozess, dass letztlich eine Jury da sitzt und entscheidet. Das sind immer noch viele Menschen, die das machen, aus unterschiedlichen Fachgebieten. Also bleibt es da auch im Grunde repräsentativ demokratisch, weil die repräsentieren ja dann die Menge, die das macht. Und dann kriegt jeder das gleiche Geld und die gleiche Zeit. Und dann können die
also das ist, glaube ich, ein Mechanismus, wo man jetzt auch als Laie sich vorstellen kann, okay, deswegen macht er das so. Ne? Und das wirklich jetzt aus tiefster Inbrunst, also mein Kompliment, mit welcher Zähigkeit ihr da die letzten Jahre nach Mechanismen sucht, wo, ich sage jetzt mal böse, trotz Demokratie und obwohl wir an der Stelle keine Könige und so weiter haben, wird das ja trotzdem auf Dinge, die euch plausibel erscheinen und die ihr validiert habt, irgendwie Geld werfen dürft. So, ne? Und das finde ich wirklich, als ich das in dem Buch gelesen habe, da wurde mir nochmal total klar, was für eine Arbeit hinter euch liegt. Und das wäre vielleicht jetzt irgendwie quasi, so würde ich es jetzt auch erstmal angehen. Also nochmal als Frage, es ist doch unglaublich, dass es das jetzt gibt. Also was musste passieren, ne, damit es Sprint, etwas, über das viele wie ich seit 20, 30 Jahren nachdenken, dass sowas geben müsste, dass es das jetzt tatsächlich in Deutschland, ja, dass es das schon in Schweden und England, in den USA gibt, okay, fair enough. Aber jetzt gibt es sogar in Deutschland. Was musste passieren, Raphael?
Also übrigens ist das, was es in Schweden und England gibt, ist nicht vergleichbar mit der Sprint. Die Engländer bauen gerade ihre Sprint, die heißt der Aria.
Aber ich dachte Nesta, das irgendwie die...
Nee, Nesta ist wie das Bildungsministerium. Das ist mehr eine Science-Finanzierung. Und in Schweden, so wie Nova und sowas, ist auch anders angelegt. Also eine richtige Sprung-Innovationsagentur, wie wir das sind, gibt es in Europa noch nicht. Es werden aber ein paar gebaut, durchaus auch nach dem Vorbild der Sprint, weil wir es jetzt ja gemacht und gezeigt haben. Auch die NATO baut gerade eine, Diana. Oder Diana heißt das. Aber
schöner Name, muss man Ihnen sagen, ja.
Ja, irgendwie hat man da so ein Bild vor Augen.
Genau. Ja, absolut, nee, und die sind auch, sofort eins, ja.
Die sind, also ich finde das gut, dass dieses Instrument da jetzt immer mehr geschaffen wird in den verschiedenen Gebieten, in den verschiedenen Ländern. Und wir arbeiten natürlich mit denen allen zusammen. In den USA gab es natürlich die ARPA, die Advanced Research Projects Agency. Die ist 1958 gegründet worden. Gleichzeitig mit der NASA übrigens. Ne? Mhm. Und aus Gründen, die man ja mittlerweile alle kennt. Da haben wir auch hingeguckt und uns einiges abgeguckt, aber eben auch nicht alles. Wir machen das schon anders. Was musste passieren? Die Story geht wirklich so, Angela Merkel, als sie noch nicht Bundeskanzlerin war, hat, glaube ich, 2001 zum ersten Mal von der DARPA gehört und hat gesagt, warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Er hat das in ihr Ministerium, wo sie damals war, reingefragt und es kam zurück, sowas können wir in Deutschland nicht machen. Ich glaube, ihr Mann hat sie darauf aufmerksam gemacht, so geht die Geschichte. Dann hat aber 2016 die sogenannte Expertenkommission für Forschung, die EFI, die Empfehlung gemacht, dass es sowas geben müsste in Deutschland, weil wir mit den Werkzeugen aus den Ministerien und Projektträgern eben genau diese Ausgründung und das in die Welt bringen, nicht auf die Reihe kriegen und der privatwirtschaftliche Finanzierungssektor das auch nicht tut, weswegen wir keine hatten bis dahin. Und die Kanzlerin hat dann 2017 im Kabinett den Beschluss, also im Parlament und Kabinett den Beschluss herbeigeführt, dass so eine Sprint jetzt gegründet werden soll. So, dann hat man 2 Jahre lang mit dem Bundesrechnungshof und so weiter gefochten, wie man es denn machen soll. Hat dann eine Gründungskommission 2019 einberufen, in die bin ich dann geraten im April. Wohl, ich bin ja eigentlich Softwareunternehmer und Investor, sehr stark im Open-Source-Bereich engagiert seit 20 Jahren. Und ich glaube, das war der Grund, weswegen ich da in diese Gründungskommission kam. Ich habe zum ersten Mal ein Bundesministerium betreten, habe heftig mitgewirkt. Ja, wirklich, also als Unternehmer geht man nicht freiwillig in Behörden. Ne? Das
ist, ne? Leider ist also, das auch ideologisch belegt, von beiden Seiten. Ne? Also,
absolut. Da bräuchte ich viel mehr Durchlässigkeit.
Finanzminister vor mir sitzen haben, die sagten so, scheiß Unternehmer, was wollen Sie hier, dass ich die fördere, was soll denn der Mist? Ne? Also es gibt von beiden Seiten gewisse ideologische Vorbehalte. Okay, so also sagen. Du warst auch noch nie im Ministerium und bist dann dahin geraten.
Bin dahin geraten, habe geholfen, die Arbeitsweise der Sprint mit zu definieren, so wie ich sie gerade beschrieben habe. Das waren schon Ideen, die wir da entwickelt haben, aber auch das Profil der Gründungsdirektorin und des Gründungsdirektors. Und ich glaube, das war dann der entscheidende Punkt, denn wir haben gesagt, nee, wir holen jetzt mal nicht so den üblichen Verdächtigen, der solche oder die solche Bundesagenturen aufbauen. Die kommen ja dann häufig aus dem politischen oder ministeriellen oder Bildungsraum, also Professorinnen oder Professoren oder sowas, sondern eigentlich braucht man einen Unternehmer, der aber, sagen wir mal, wissenschaftsnah sein Leben lang gearbeitet hat und auch gezeigt hat, dass das kann. Und dann kam der Gründungskommissionsleiter, das ist der Dietmar Haarhoff gewesen, vom Max-Planck-Institut für Innovationsforschung in München und sagte, guck mal, Raphael, das Profil, was wir geschrieben haben, das bist du. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe meine Open Exchange und da sind 300 Leute und ich habe keine Zeit und weiß der Teufel, aber ganz ehrlich, ich war 12 Jahre da, mein eigener CEO in der Firma mit meinem Gründungskollegen und es wird auch mal Zeit, dass da ein neuer kommt und ich da rauskomme. Und ich war zu der Zeit 55, jetzt bin ich 58. Es war auch genau diese Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Politik, dass die hier so fehlt, hat mich immer gestört. Ich habe das in Harvard gelernt, wie die das da machen. Das ist ein ganz anderes Geschäft in Amerika, deswegen läuft das auch so gut. Und habe gesagt, ja gut, dann musst du es halt einfach mal machen. Und so habe ich es dann gemacht. Und das war, also Gott sei Dank, mit der gehörigen Portion Naivität, die man als Gründer ja immer braucht, egal wo. Wenn man das alles vorher wüsste, dann wird man gar nicht erst anfangen.
Gut, dass du mit mir nicht gesprochen hast damals, ja. Genau, ich hätte nicht gedacht, dass du das so weit kommst. Also muss ich zugeben. Also da, obwohl ich irgendwie auch ein totaler Optimist bin, es ja auch selber geschafft habe, ein paar Mal durch die Lähmschicht durchzukommen und coole Sachen zu machen. Aber dein Ding ist halt einfach nochmal so viel radikaler. Also wow. Also ich finde es super, dass du es gemacht hast. Ich finde es super, wie weit ihr gekommen seid. Ich glaube, wir werden irgendwie auch von euch noch viel hören. Ich danke dir herzlich für die Zeit. Was können wir uns wünschen von 2023? Kommt noch was? Du hattest eben gesagt, es sind 3, eigentlich sind es 2. Hast du noch was unter der Haube?
Ja, also wir haben 3 neue Projekte beschlossen. Über eins werden wir auch jetzt gerade, ist gerade ein Pressrelease mit der TU München rausgekommen. Da geht es um einen multispezifischen Adapter für Krebszellen, der dann die T-Zellen dahin befördern kann, sodass man wesentlich gezieltere Krebstherapien machen kann in dem einen Fall. Und noch so ein paar mehr, also kommt auf die Sprint-Webseite, hört euch auch die Podcasts dort an, wenn ihr hier mit denen fertig seid.
Genau, den wollte ich noch erwähnen, ne? Der Podcast, ganz toll. Wie finde ich den? Sprint, ne? Wahrscheinlich.
Sprint, sprint.org, da gibt es den Knopf.
Mit D geschrieben.
Mit Sprint, Dora, mit D ganz wichtig.
Dora.
Sprung Innovation Deutschland, immer an Deutschland denken.
Ah, da ist das Deutschland, gehört. Da ist das DR, okay.
Da ist das. Übrigens moderiert vom Thomas Rahmke, ne? Und meinem Co-Autor beim Buch.
Habe ich gehört, hat total Spaß gemacht. Ich habe 3, 4 Folgen irgendwie am Sandstrand der Ostsee gehört und mir Sonnenbrand dabei eingefangen. Kompliment. Also auch das, da die Storys hinter Sprunginnovationen von echten Menschen zu hören, hat echt Spaß gemacht. Okay, alles Gute, Raphael.
Danke, Jan.
Mach's gut. Ich drück die Daumen. Deutschland braucht dich und viele abgefahrene, verrückte Gründer brauchen irgendwie Sprint.
Genau, kommt zu uns. Toll. Kommt zu uns. Mach's gut. Ciao, Jan.
Der Ideencoach-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LabX Hamburg. Wenn euch Ideencoach gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion: Gesa Holz. Technische Bearbeitung: Erik Uhlendorf.